An Weihnachten bitte besonders auf das Kind in der Krippe achten. Weihnachten ist ja so ein Fest, was ich finde, ist sehr überladen. Irgendwie, es muss so perfekt sein und jede Familie versucht es möglichst rund und schön zu machen. Und es liegen so viele Erwartungen auf dem Fest. Meine Kinder waren auch so unglaublich aufgeregt, welche Geschenke und ob es genau das ist, was sie sich gewünscht haben. Und wenn die Geschenke dann alle ausgepackt sind, ist es dann ja, was jetzt noch? Es muss ja noch irgendein Geschenk kommen. Es ist unglaublich, was in diesem Fest irgendwie drin liegt, was wir da reingelegt haben. Das Fest muss rund sein, es muss perfekt sein. Aber Weihnachten, wie es damals war, war ja nicht rund oder so perfekt, sondern es gibt viele Brüche und viele Fragen nach dem Warum. Ja, warum müssen die bitteschön, warum muss Jesus in einer Familie geboren werden, wo zwei Teenager erst verlobt sind und nicht mal verheiratet in der Kultur? Warum? Das hätte Gott anders machen können. Warum müssen die nach Bethlehem laufen? Warum muss diese komische Volkszählung jetzt gerade an dem Zeitpunkt sein, wo der Messias geboren werden soll? Warum finden sie in Bethlehem nichts, wo sie wohnen können? Warum wird es der Sohn Gottes nicht und so weiter? Wir könnten noch weitermachen. Ja? Warum mussten sie fliehen nach der Geburt? Es ist ein Bruch drin. Es ist die Frage nach dem Warum. Und man merkt, Weihnachten ist überhaupt gar nicht so rund und schön und perfekt, wie wir es manchmal gerne hätten. Ach so, ich habe den Drücker, gell? Ich muss mal drücken, damit ihr auch wisst, um was es heute geht. Hiob ist jetzt nicht so typisch für Weihnachten. Ist etwas Besonderes, aber ich habe diesen Text rausgesucht, weil er doch irgendwie passt. Hiob ist auch nicht rund, sondern Hiob behandelt die Frage nach dem Warum, nach dem Leid in dieser Welt. Und das Buch Hiob macht es wie kein zweites Buch. Es gibt kein so ein literarisch hochwertiges Buch, was sich mit der Frage nach dem Warum und mit dem Leid so auseinandersetzt wie Hiob. Und deswegen lohnt es sich, auch heute mal, so kurz nach Weihnachten, die Frage nach dem Warum zu stellen. Und ich möchte gern den Text vorlesen. Der steht in Hiob 42. Das ist ganz am Ende. Und da spricht Hiob: Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Jetzt kommt ein Zitat von Gott. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Hiob antwortet jetzt darauf: Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Jetzt spricht wieder Gott: So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Hiob antwortet: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Wie viel kann ein Mensch aushalten? Wie viel kann ein Mensch vertragen? Wie viel Leid? Das ist ja die Frage letztendlich, die man sich automatisch stellt, wenn man das Buch Hiob liest. Hiob hat alles verloren. Hiob ist ja so das Bild, das perfekte Bild eines gut bürgerlichen, perfekten Mannes. Das stimmt alles. Also er hat unheimlich viel. Er hat 11.500 Tiere ungefähr. Also riesig für die damalige Zeit, sehr unglaublich. Wie hältst du diese ganzen Tiere? Er hat eine Frau, er hat 10 Kinder. Perfekter kannst du es nicht machen. Doch er hat 3 Mädels, 7 Jungs. Für die damalige Zeit, besser geht's nicht. Er war gottesfürchtig. Hier war kein Jude übrigens, er war kein Jude. Er war gottesfürchtig, er war ehrbar, er war einfach, das ist so jemand, boah. Zu dem sind die Leute gelaufen und haben sich Ratschläge geholt, weil man sagt, der hat's im Leben geschafft. Der hat Ahnung. Der weiß, um was es geht. Und dann wird ein riesiger Teil seines Viehs einfach geraubt, weggenommen. Der Rest verbrennt. Auf einmal ist sein ganzes Riesenvermögen schrumpft zusammen auf ganz wenig. Und dann kommt noch das Schicksal mit seinen Kindern. Die feiern alle 10 zusammen in einem Haus. Es kommt ein Sturm. Das Haus fällt ein. Und alle Kinder sterben. Jetzt hat er auf einmal kein Besitz mehr, seine Familie, er hat, na, seine Frau hat er noch. Und dann trifft ihn noch ein anderer Schlag, nämlich die Krankheit. Er kriegt überall Ausschläge am ganzen Körper und so richtig übelst. Also das eitert, das stinkt richtig. Sodass die Menschen, seine Nachbarn, Freunde und seine eigene Ehefrau so ein bisschen einen Bogen um ihn machen. Ihm eigentlich nicht mehr begegnen wollen, weil es, das ist unangenehm, das stinkt richtig. Und plötzlich ist aus diesem angesehenen Menschen ein Niemand geworden, mit dem keiner mehr was zu tun haben will. Hiob hat alles verloren. Und dann kommt seine Frau und sagt, mach's wie ich, werd Atheist. An einen Gott, der sowas zulässt, kann man nicht glauben. Hiob ist deswegen so bedeutsam, auch für uns Christen, weil er der Vorläufer Jesu ist. Hiob hat gelitten, obwohl er eigentlich nicht hätte leiden sollen. Nicht der. Wie Jesus gelitten hat. Wie Jesus gestorben ist und er hätte nicht sterben sollen. Nicht dieser Mensch. Nicht der. Und die Frage nach dem Warum und wie kann das sein, die stellt sich in diesem Buch so groß, jetzt durch die Freunde, die der Hiob hat. Glücklicherweise hat er Freunde, und zwar an der Zahl 3, die ihn besuchen kommen. Und trotz seiner Krankheit kommen die. Und sie verbringen Zeit mit ihm. Und sie setzen sich 3 Tage, 3 Nächte hin, ohne groß zu reden, sondern sie setzen sich hin in dieses Leid mit rein und sind einfach da und ertragen es. Solche Freunde braucht man ja. 3 Tage, 3 Nächte. Und dann platzen sie aber. Irgendwann platzen sie, weil sie es nicht verstehen, weil sie sagen, warum muss Hiob so leiden? Es muss ja einen Grund geben. Und für sie ist klar, Gott ist gerecht, Gott ist gut, das ist ihre Theologie, die haben sie in ihrem Kopf. Gott ist gut, Gott ist gerecht. Das heißt, wenn Hiob so leiden muss, dann muss doch irgendwo die Fehlerquelle sitzen. Irgendwas stimmt nicht. Wenn es bei Gott an Gott nicht liegt, dann muss es doch an Hiob liegen. Also, nachdem sie echt mit dem Hiob trauern, platzt es aus ihnen raus und sie sagen, Hiob, da stimmt was nicht. Erst, es darf jeder reden, im Buch Hiob ist konstruiert wie ein Theaterstück, das liest sich auch so. Ich finde, Hiob muss auf die Bühne. Ja, das sind verschiedene Charaktere, die miteinander, und deswegen ist Hiob auch nicht so leicht zu lesen. Ich finde immer, so ein Roman liest sich gut, eine Novelle. Hiob, das liest sich wie so, Götz von Berlichingen musste man damals in der Schule lesen oder Nathan der Weise, diese Reklamheftchen immer. Und es war so schwierig, weil man kennt ja diese Charaktere nicht und dann musste ich in irgendeinen Typen da reinversetzen. Für mich war das echt schwer. Muss man sowas lesen? Ja? Geht man ins Theater? Die machen das, die inszenieren das ganz schön. Hiob ist auch ein bisschen so. Ja? Das ist ein Traum von mir, irgendwann mal das Buch Hiob als Theaterstück zu inszenieren. Wäre schon, naja. Und die Freunde fangen jetzt an zu reden. Sie suchen nach einer Erklärung. Sie suchen nach dem Warum. Sie sagen, es muss eine Erklärung geben. Sie halten es nicht aus, dass das nicht rund ist. Dass das nicht so stimmig ist. Sie sagen, es muss stimmig sein. Wenn Gott gerecht ist, dann es muss die Erklärung irgendwo anders liegen. Und es darf erst der Älteste reden. Ja? Das ist typisch damals die Kultur, der Älteste redet zuerst. Und seine Rede ist dann letztendlich vorsichtig und liebevoll, macht er dem Hiob deutlich, Hiob, da stimmt was nicht in deinem Leben. Ja? Durchschau dich mal, guck mal dein Leben an. Irgendwo ist da was, man sagt, das gefällt Gott überhaupt gar nicht. Ja. Das mag dir vielleicht gar nicht auffallen, aber es ist da. Und als er dann endlich fertig ist nach seiner Rede, dann kommt Hiob und sagt, nein, es ist nicht so. Der Hiob, der wehrt sich energisch und sagt, nein, es ist alles korrekt. Ich habe doch alles richtig gemacht im Leben. Ich verstehe es nicht. Und weil Hiob energisch wird, kommt der nächste Freund, der ist dann auch etwas energischer und sagt dem Hiob, jetzt komm doch mal zur Vernunft und sieh es doch ein. Und er schlägt letztendlich in die gleiche Kerbe. Und der dritte Freund, der kann dann auch nicht an sich halten und der wird dann noch wütender. Und der zieht Hiob zur Rechenschaft. Sie versuchen, diese Frage nach dem Warum wegzuschieben und sie durch einfache Antworten oder durch eine einfache Antwort zu ersetzen. Und schon ist das Leid der Welt und die Warum-Frage ein für alle Mal geklärt. Schau doch mal in dein Leben rein, da muss es doch irgendwas geben. Die Freunde, die treten als Verteidiger Gottes auf. Die wollen Gott verteidigen. Er ist gerecht, er hat auch Recht. Also Hiob, sei mal nicht hier so, hat man nicht so eine große Klappe. Und die Antworten der Freunde, die sind gut. Ihr müsst es lesen, die sind saugut. Theologisch nied- und nagelfest. Deswegen stehen sie auch in der Bibel. Es ist nicht so, ja, dass man die liest und denkt, das stimmt ja alles nicht. Ja, das muss man einklammern und sagen, das ist Quatsch. Ja. Nein, das stimmt. Was sie sagen, ist goldrichtig. Die haben Ahnung, die haben eine super Theologie. Und doch ist alles, was sie sagen, in dieser Situation sowas von falsch. Gibt es ja manchmal. Da gibt es Richtigkeiten von dir, was eigentlich in der Situation, boah, sowas von falsch. Weil es nicht tröstet. Weil es nicht hilft. Weil es keinem was bringt. Weil es höchstens einen Zentimeter unter die Oberfläche geht. Und nicht tiefer. Letztendlich kratzt es nur. Ein bisschen mehr als kratzen vielleicht. Aber es verändert nichts. Es hilft nicht. Sie reden, die Freunde reden über Gott. Sie reden über ihn. Der Einzige, der hier mit Gott redet, das ist Hiob. Unsere Theologie, die muss immer schön rund sein. Die muss perfekt sein. Aber meine Erfahrung ist, Theologie hat auf die großen Fragen des Lebens oft keine Antwort. Es ist nicht ausreichend. Es tröstet nichts. Es bringt nichts. Es ist gut, wenn es im Buch steht. Es ist gut, wenn man das weiß. Aber es nutzt dann nicht mehr, wenn es hart auf hart kommt. Als ich jung war, so im Jugendkreis, da war ich schon so drauf und dran, alles zu verstehen. Ich wollte alles verstehen und habe die Bibel durchforstet. Und auf die Fragen, die ich hatte, wollte ich eine Antwort finden. Und ich habe viele, viele, viele Antworten gefunden. Ich wollte immer, dass es am Ende wieder rund ist und dass ich es verstehen kann und ich sagen kann, ich kann es dir auch irgendwie erklären. Und es ist gut so. Weil wenn man jung ist, braucht man das. Man muss erstmal die Welt begreifen und es muss irgendwie stimmig sein und rund sein. Wie in der Mathematik. Am Ende muss das Ergebnis einfach stimmen und es muss passen. Die Menschen brauchen das. Und ich merke, aber je älter ich werde, ja, ich bin noch jung, aber werde nächstes Jahr 40, je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich habe auf viele Fragen keine Antworten mehr. Und Gott hat meine Theologie an manchen Stellen ganz schön durcheinander gewirbelt und auch kaputt gemacht. Wo ich merke, das geht nicht mehr auf, das wird in meinem Kopf nicht mehr rund und ich glaube, es ist auch nicht so rund, wie ich das damals mir zurechtgebastelt habe. Theologie tröstet mich nicht. Und fromme Bücher trösten mich oft auch nicht. Und viele Predigten trösten mich oft auch nicht. Und geben mir keine Antworten. Aber wo finde ich dann Antworten? Als Christ stehst du schon immer wieder vor der Alternative. Entweder sagst du, ich gebe meinen Glauben auf, wie die Frau vom Hiob. Das wird nicht rund, das macht keinen Sinn, es bringt nichts. Oder die andere Alternative ist, ich glaube weiter. Ich halte mich an dem fest, was ich von Gott weiß, wo er mir begegnet ist, was ich kapiert habe. Und ich glaube weiter. Und beim Hiob, da kommt eine Wende in sein Leben nach diesen ganzen Schicksalsschlägen. Und das Faszinierende an Hiob ist, er hält an Gott fest. Hiob macht es, er hält an Gott fest. Er will das nicht preisgeben. Er will seinen Glauben nicht aufgeben und er hätte allen Grund dazu. Erst recht, wo seine Freunde dann auch noch ihn quälen mit diesen Fragen, bist du überhaupt gut genug? Und im 39. Kapitel beginnt etwas Neues, nämlich Gott selber antwortet. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Und ich habe vier Punkte. Gott im Wirbelwind. Das, was Hiob erlebt ist, Gott begegnet ihm, und zwar aus dem Sturm heraus, also aus dem Wirbelwind, aus der Bewegung. Gott ist in was ganz Lebendigem, Gott bewegt sich. Wir wollen Gott ja immer greifen, festhalten oder am liebsten irgendwo festnageln. Wir versuchen Gott zu definieren. Wir sagen, das ist Gott, 1, 2, 3, 4. Wenn alle vier zutreffen, dann ist es Gott. Und so haben wir das gern so fest, klar, deutlich. Wir wollen Gott definieren, so ist er. Aber Gott ist dynamisch. Das erkennt Hiob. Gott ist dynamisch, er bewegt sich, er spricht aus einem Sturm zu ihm. Und er begegnet einem ganz anderen Gott. Theologie reicht nicht aus, um Gott zu erkennen. Theologie ist immer statisch. Theologie kannst du in Büchern schreiben. Und Gott ist aber lebendig. Gott wirbelt. Wir kommen ja von Weihnachten her und an Weihnachten, als Jesus geboren worden ist, ist auch interessant. Wer hat begriffen, dass der Messias geboren worden ist? Die Hirten haben es kapiert, weil Gott sich ihnen offenbart hat. Ganz einfache Leute. Unterste Schicht so in der damaligen Gesellschaft. Wer hat es noch kapiert? Irgendwelche Könige von ganz weit her aus dem Morgenland, die sind anmarschiert gekommen. Maria und Josef, ja, die haben es kapiert. Simon, Hanna. Es waren wenige, ganz kleine, unbedeutende Menschen. Und wer hat es nicht begriffen? Die ganzen Theologen in Jerusalem. Dann kommen noch die Sterndeuter zum Hof von Herodes und sagen, ja, Sternkonstellation, und da ist ja ein König geboren worden, der König der Juden. Und dem Herodes fährt es rein und er holt seine Theologen. Ja? Und die sagen, ja, was steht dazu in den Schriften? Ja, in Bethlehem soll er geboren werden. Sohn Davids. Also, ja, Bethlehem. Jesus soll er genannt werden oder Immanuel. Okay. Ja, und von der Jungfrau geboren werden. All diese Sachen, wir können die nachlesen und sie wissen es, aber dass Jesus wirklich geboren wird in irgendeiner Art Stall oder Verhau in Bethlehem, das geht in ihren Kopf nicht rein, dass der Messias jetzt tatsächlich da ist, weil das nicht in ihre Theologie reinpasst. Ein Wirbelsturm passt nicht in unsere Theologie. Gott ist nicht so klein, dass man sagen kann, der passt da immer gut rein und passt sich an das, was ich denke. Gott spricht aus dem Wirbelwind. Und die Theologen der damaligen Zeit, und in der Gefahr stehen wir auch, die stehen wie in so einem Spiegelkabinett. Und wenn sie sich umschauen, sehen sie immer wieder das, was sie eh schon denken und was sie eh schon wissen. Die eigene Weltsicht wird immer wieder bestätigt. Und es tut so gut. Es ist die Gefahr, auch von Gemeinde. Ich gehe in Gottesdienst und ich schaue in mein eigenes Spiegelkabinett und ich sage, ich habe es ja schon immer gewusst. Halleluja, so gut. Und ich gehe raus und Gott hat mich nicht verändern können. Aber meine eigene Weltsicht, die ist tiefer und noch stabiler geworden denn je. Gott begegnet dem Hiob. Die Begegnung, das ist eine spannende Begegnung. Gott spricht ihn an. Gott erfüllt den größten Wunsch, den Hiob hat. Das ist der größte Wunsch, den er hat. Und Gott erfüllt den. Und Hiob spricht davon in Kapitel 19. Das sind jetzt auch bekannte Verse, 19, 25 bis 27. Da hat Hiob in dem ganzen Leid auf einmal so einen ganz hellen Moment, der ist hellwach. Und dann sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder, nur ich. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und Gott begegnet ihm. Und Gott macht ihn nicht runter, er macht ihn nicht klein, sondern er sagt, stell dich hin. Jetzt stell dich mal auf und gürte deine Lenden. Stell dich mal hin wie ein Mann. Und dann lass uns miteinander reden, von Auge zu Auge. Wenn wir Gott begegnen, dann passiert was Neues in unserem Leben. Das geht wirklich tief. Und ja, wir können das nicht machen. Ich kann euch zwar sagen, begegnet bitte Gott, aber ich kann es nicht machen. Das ist das Geheimnis, das Mysterium, das ist Weihnachten. Wenn Gott Mensch wird und auf einmal da ist und sich Menschen offenbart. Und als Gott dann mit Hiob redet, wird man erwarten, Gott ist der große Antwortgeber und der Problemlöser. Macht Gott nicht. Gott gibt keine einzige Antwort, nichts. Die Frage nach dem Warum bleibt im Hiob-Buch völlig unbeantwortet, zumindest in theologischer Hinsicht. Gott redet nicht über den Satan, der am Anfang vom Hiob-Buch ja so vorkommt. Das interessiert am Ende vom Hiob-Buch oder im ganzen Hiob-Buch eigentlich überhaupt niemanden mehr. Das ist hochinteressant. Wir haben am Anfang eine Riesenszene, also Theaterstück, muss man sich das vorstellen. Die Himmelsszene, die Einleitung. Normalerweise endet es dann wieder mit der Himmelsszene. Vergiss es. Gott redet auch nicht über Schuld oder Schicksal oder er gibt keine Antworten, ganz im Gegenteil. Gott stellt einfach nur Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Und ich lese euch mal so ein paar Fragen vor aus dem Kapitel 38 ab Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzend und alle Gottessöhne jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, das Meer, Gott in Windeln eingewickelt, als ich ihm seine Grenze bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen und so weiter. Unheimlich viele Fragen über die Schöpfung, über die Natur, über das, wie Gott alles gemacht hat. Und er fragt den Hiob, und warst du dabei? Was ist deine Antwort? Erzähl's mir, wie ist es gewesen? Und Hiob schweigt. Und Hiob kommt an. Er steht eigentlich da wie so ein Schuljunge, der nichts mehr zu sagen hat. Mancher, der das Ende vom Hiob-Buch liest, wird sauer über Gott und sagt, wie kannst du nur mit dem Hiob so reden? Du stellst ihm Fragen, er hat keine Antwort, er steht da wie blöd. Er muss am Ende klein beigeben, weil er keine andere Chance mehr hat. Du drängst ihn richtig in die Ecke. Aber bei Hiob passiert was anderes. Hiob kommt bei Gott an. Sein größter Wunsch erfüllt sich. Gott spricht mit ihm. Gott offenbart sich ihm. Gott offenbart ihm seine Größe. Gott offenbart sich in seiner ganzen Fülle. Und Gott offenbart sich ihm, nur ihm. Und Hiob spürt auf einmal, wie Gott sich öffnet. Der Gott, der ihm jetzt lange auch verschlossen war, öffnet sich Für Hiob war das nicht demütigend, im Gegenteil. Für Hiob ist es das Größte. Er freut sich wie ein kleines Kind, dass Gott jetzt da ist. Und dann sagt er am Ende diese Verse, die ich anfangs gelesen habe. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Und er sagt es nicht so, oh, sondern er sagt es mit dem Freudigen. Ich bereue, ich gebe mich dir ganz hin. Ich bin angekommen, ich habe es jetzt gefunden, ich weiß jetzt, wer du bist. Und all die Zeit hatte ich von dir ja nur gehört, wie vom Hörensagen wusste ich von dir. Aber du bist ja der Gott aus dem Wirbelwind. Aber du bist ja der, dem keine Grenzen gesetzt sind, der unheimlich groß ist. Und dann am Ende passiert was Schönes, nämlich das Geschick Hiobs wandelt sich. Hiob darf für seine Freunde beten. Das ist eine schöne Erniedrigung für seine Freunde. Gott schickt die weg und sagt, besorgt mal ein paar Widder und ein paar junge Stiere und dann dürft ihr die opfern, weil ihr habt viel Blech geredet. Alles richtig, aber trotzdem grundfalsch. Und dann kommt ihr bitte wieder. Vor dem Hiob opfert ihr alles. Und Hiob darf euch dann zusprechen, dass eure Schuld vergeben ist. Hiob wird am Ende von dem Buch zum Priester, der für seine Freunde betet. Er ist der Einzige, der dran festgehalten hat, Gott zu suchen, mit Gott im Gespräch zu sein, Gott zu fragen, ihn zu suchen. Deswegen wird er am Ende belohnt und sagt, jetzt kenne ich dich, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt kenne ich dich nicht nur wie vom Hören sagen. Spannendes Buch Hiob. Ich nehme mit, Gott passt nicht in meine Ordnungssysteme, die zwar wunderschön sortiert sind, aber er passt da einfach nicht rein. Er findet da keinen Platz da drin. Und mein Spiegelkabinett bringt mir auch letztendlich nichts, weil es mich Gott nicht näher bringt, sondern es bringt mich meinen eigenen Gedanken näher. Die vertiefen sich. Es gibt mir vielleicht innerlich mehr Sicherheit, aber es macht mich nicht offener für Gott. Früher habe ich immer gedacht, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Und irgendwie will ich das so nicht mehr denken oder glauben. Aber Gott hat ein gutes Ziel für mich. Wie beim Hiob. Dass Hiob ankommen darf. Dass Hiob Gott begegnen darf. Und ich will nicht aufhören. Und ich möchte euch dazu auch ermutigen, Gott zu suchen. Auf der Suche zu bleiben. Und wir können es nicht machen, dass Gott uns begegnet. Aber wir können ihm nach. Ein Leben lang. Weil wir wissen, Gott ist gerecht. Und er bringt uns dann ein gutes Ziel. Auch wenn es manchmal wirklich nicht rund ist. Auch in meinem Leben oder in eurem Leben. Es wird nicht so richtig rund und es löst sich auch nicht auf. Und die Frage nach dem Warum bleibt sowieso unbeantwortet. Trotzdem und dennoch halte ich fest an dem, der alles geschaffen hat, der alles in der Hand hat und letztlich auch mich und mein Leben. Und dann wird Weihnachten. Gott kommt in mein Leben, in all die Brüchigkeit, in all das Kaputte, in all das Schwierige und er macht gar nicht alles heil und alles gut. Aber er fordert mich auf, und sag, folge mir nach auf diesem Weg. der vielleicht nicht immer einfach ist. Aber ein Weg, der zum Vater führt. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du Mensch geworden bist und du bist diesen Weg gegangen. Bist in Bethlehem in einem Stall oder in einer Höhle geboren worden und hast ein Leben gelebt der Hingabe für uns Menschen. Und hast das Gesicht Gottes uns gezeigt, wie wir Menschen das vorher noch nie gesehen haben und niemals für möglich gehalten hätten, wie großzügig, wie gütig und wie menschenzugewandt du bist. Und aus dieser Liebe leben wir. Wir suchen dich und manchmal finden wir dich nicht, aber wir wollen dranbleiben. Gib du uns den Glauben, gib du uns den Glauben und das Vertrauen, dass du da bist. Lass uns erleben, dass du da bist. Lass uns Gemeinde leben als einen Ort, wo wir feiern, dass du da bist. Wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken in unseren Lebenssituationen, die wahrlich nicht immer einfach sind. Macht uns zu einer starken Gemeinschaft, in die Menschen kommen können mit ihren Zweifeln und mit ihren Fragen und mit ihrer Not und mit ihrem Leid. Und hier, wenn sie keine Antworten finden, aber eine tröstende Hand, ein ermutigendes Wort, was Warmes zum Trinken, segne du die Stadtmission als ein Ort hier in Bamberg, wo du lebst, wo du da bist. Amen.